Seattle, Anfang Dezember 1999. Mehrere tausend Demonstranten besetzen die Innenstadt. Sie ziehen mit Plakaten durch die Straßen, errichten Blockaden und protestieren lautstark gegen das Welthandelsregime.
Anlass ist das Treffen der Welthandelsorganisation. Rund 5000 Delegierte der WTO sind in die amerikanische Stadt gekommen, um neue Regeln für den Welthandel zu diskutieren.
Der Bürgermeister verhängt den Ausnahmezustand. Es kommt zu Ausschreitungen, Straßenkämpfen und Plünderungen, als die Polizei die Blockade räumen will.
Markus Krajewski, der an der Konferenz teilgenommen hat und heute Professor für öffentliches Recht und Völkerrecht an der Universität Nürnberg-Erlangen ist, erinnert sich.
Der erste Tag war durchaus auch ein bisschen gespenstig. Sowohl die USA als gastgebendes Land als auch die WTO als Organisation waren, glaube ich, vollkommen überrascht von dem, was da passiert. Und ja, die Staatsmacht hat da dann, glaube ich, vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit überreagiert. Also Straßenzüge waren abgesperrt. Es ist eben da auch sehr massiv reagiert worden, Tränengas und diese Dinge. Man muss aufpassen, dass man nicht zwischen irgendwelche Fronten gerät.
Die Bilanz des Battle of Seattle, wie die Ausschreitungen später genannt werden, mehrere hundert Festnahmen, Verletzte auf beiden Seiten, zerstörte Schaufenster und abgefackelte Holzbarrikaden. Die Innenstadt gleicht einem Kriegsschauplatz.
Die WTO-Konferenz wird abgebrochen. Nicht nur wegen der Proteste, sondern auch, weil die Teilnehmer heillos zerstritten sind. Aber dazu später mehr.
Zunächst einmal die Frage, wie konnte es zu solch gewaltsamen Ausschreitungen in Seattle kommen? Warum ein solcher Hass auf eine Handelsorganisation?
Eine Organisation, die eigentlich mal als Friedensprojekt gestartet ist.
Erzählen wir die Geschichte der WTO von vorne. Ihr Ursprung geht zurück auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Eine Zeit also, in der sich die Menschen nichts sehnlicher wünschten als Frieden.
Die Weltgemeinschaft ist schockiert von den Ausmaßen des Zweiten Weltkriegs. Noch während der Krieg tobt, treffen sich einige Regierungsmitglieder, um über eine neue Weltordnung zu beraten. Genauer eine Weltwirtschaftsordnung. Denn die Wirtschaftskrise der 30er Jahre gilt als ein wichtiger Grund für den Ausbruch des Krieges.
Der Hintergrund war der, dass sich schon während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere in den USA, aber auch in Großbritannien, die Einsicht durchgesetzt hat, dass mit eine Ursache für die Weltwirtschaftskrise der 20er, 30er Jahre und damit eben letztlich auch mit eine Ursache für Faschismus und Krieg der Protektionismus in den 20er und 30er Jahren war. Insbesondere, dass die Staaten sehr stark mit Handelsschranken gearbeitet haben und dass das insgesamt eben auch zu einer Verlangsamung der Weltwirtschaft und damit auch letztlich zur Weltwirtschaftskrise geführt hat.
Doch wie kann man verhindern, dass Staaten Handelsschranken wie Zölle oder Einfuhrverbote hochziehen? Denn Handelsschranken sind äußerst verlockend. Die Staaten schützen damit die heimischen Unternehmen und kassieren auch noch Zölle dafür.
Beifall im eigenen Land und eine zusätzliche Einnahmequelle. Welcher Politiker kann da schon widerstehen?
Langfristig aber, so die Überzeugung von Anhängern des Freihandels, bremsen Handelsschranken das Wirtschaftswachstum. Und zwar nicht nur im eigenen Land, sondern international.
Die Lösung? Eine internationale Handelsorganisation, die die Staaten rechtlich verpflichtet, Handelshemmnisse abzubauen.
Anders gesagt, in der neuen Weltordnung sollen die Staaten friedlich und nach festgelegten Regeln miteinander tauschen. Das Motto lautet Handel statt Krieg.
Man plant den ganz großen Wurf. Neben Handelsregeln soll die Organisation die Staaten auch dabei unterstützen, ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen. Man hatte wohl noch die Heerscharen von Arbeitslosen in den 30er Jahren vor Augen.
Doch aus der ambitionierten Idee wurde nichts. Die Internationale Handelsorganisation, kurz ITO, so sollte sie heißen, wird nie gegründet.
Das hing letztlich mit einer rein innenpolitischen und verfassungsrechtlichen Problematik in den USA zusammen, die sozusagen mit dem Welthandel im eigentlichen Sinne nur wenig zu tun hatte.
Christian Tietje, Professor für internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Halle-Wittenberg.
Bedenken gegen die ITO hat in den USA vor allem der Senat, also der Teil des Parlaments, in dem die Vertreter der Bundesstaaten sitzen. Sich einer internationalen Handelsorganisation unterzuordnen, das geht vielen US-Senatoren zu weit.
Man hat deshalb frühzeitig entschieden, einen kleinen Ausschnitt herauszunehmen und diesen in Kraft zu setzen, was auch gelang, nämlich das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen.
Für das Zoll- und Handelsabkommen, kurz GATT, braucht die US-Regierung die Zustimmung des Senats nicht. Statt einer internationalen Organisation gibt es nun also ein internationales Abkommen, die GATT-Verträge.
1947 treten die GATT-Verträge in Kraft. 23 Gründungsmitglieder haben sie unterzeichnet. Die Bundesrepublik Deutschland tritt 4 Jahre später bei.
Von nun an heißt die Devise also Zölle runter.
Es war klar, dass man nicht von heute auf morgen Zölle, die zum Teil über 50% waren, auf null oder sonst irgendwie eine geringere Zahl senken kann. Deswegen machte man das in Schritten und diese Schritte nennt man bis heute Handelsrunden.
Zunächst klappt das auch ganz gut. Kein Wunder, denn die Weltwirtschaft floriert in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. In solchen Zeiten fällt es Staaten relativ leicht, Zölle zu senken. Auch viele Entwicklungsländer treten dem GATT bei. Sie wollen ebenfalls teilhaben am geregelten weltweiten Warenhandel.
Die rosigen Zeiten dauern allerdings nicht ewig an. Schon bald zeigt sich, dass das GATT Wirtschaftskrisen nicht verhindern kann.
Die 70er Jahre. Wegen Ölkrisen kommt es zu einer weltweiten Rezession. Unternehmen gehen pleite, Menschen werden arbeitslos, die Staaten haben weniger Einnahmen. Viele Länder sind knapp bei Kasse.
Wie praktisch doch jetzt ein paar Handelsschranken wären.
Allerdings sind Zölle, Importquoten und dergleichen nach dem GATT nun verboten. Aber Politiker wären keine Politiker, wenn sie Verträge nicht kreativ auslegen könnten.
Als Videorekorder auf den Markt kam, ist lange her, aber vielleicht erinnert sich mancher noch dran. Da sind die gebaut worden in Europa, sehr stark aber von den Japanern, die damals führend waren in der Elektroniktechnologie. Und die japanischen Videorekorder überschwemmten sehr, sehr schnell den europäischen Markt. Das war sozusagen der neue Trend. Die Franzosen hat das sehr gestört. Man durfte aber keine Einfuhrbeschränkungen erlassen und deshalb entschied man sich, ein Zollamt in der Provinz irgendwo als das ausschließlich für die Einfuhr von Videorekordern zuständige Zollamt zu bezeichnen. Das heißt, jeder Videorekorder aus Japan musste jetzt in die Provinz.
Und deswegen dauerte es eben ein paar Monate länger, bis die japanischen Videorekorder in den französischen Handel kamen. In dieser Zeit werden wohl einige Franzosen dem heimischen und teils schlechteren Produkt den Vorzug gegeben haben.
Es ist der alte Konflikt. Wie den freien Welthandel schützen, wenn Handelsschranken kurzfristig so verlockend sind.
Die 70er und 80er Jahre sind der Aufbruch in eine neue Ära. Neue Technologien werden erfunden. Computer kommen auf den Markt. Das Thema geistiges Eigentum, also Patente, Urheberrechte, wird wichtiger.
Eine neue Ordnung für den Welthandel muss her. Das ist den beteiligten Staaten klar. Eine Ordnung, die nicht nur geistiges Eigentum und den Handel mit Waren regelt, sondern auch den mit Dienstleistungen. Also zum Beispiel Gesundheits-, Bildungs- oder Finanzdienstleistungen. Denn solche Dienstleistungen werden immer öfter über Landesgrenzen hinweg verkauft.
Die Mitgliedstaaten läuten 1986 deshalb die Uruguay-Runde ein. Eine Runde, die ganz im Zeitgeist der 80er Jahre steht.
Die hat ja erstmals das Thema Dienstleistungsliberalisierung und das Thema geistige Eigentumsrechte mit auf die Tagesordnung genommen. Und ich glaube, das lässt sich mit der letztlich neoliberalen Wende in der Wirtschaftspolitik mit Beginn der 80er Jahre auch erklären.
Je mehr Freihandel, desto besser für alle beteiligten Staaten. Das ist das Credo dieser Tage. Die GATT-Mitglieder machen sich deswegen ans Werk, die Verträge umfassend zu überarbeiten. Schon bald aber elektrisiert ein neuer Vorschlag die Runde.
Die Idee ist, eine neue internationale Organisation zu gründen. Statt die GATT-Verträge zu erweitern, soll eine mächtige Institution über den globalen Handel wachen. Die Welthandelsorganisation, kurz WTO.
Der Vorschlag begeistert die Teilnehmer der Konferenz. Aber es gibt auch Bedenken. Vor allem die USA zögern. Wieder einmal. Soll man sich einer solch einflussreichen Organisation unterordnen?
Jenseits des Atlantiks legt man viel Wert auf Souveränität, zumindest auf die eigene.
Dennoch einigen sich die Staaten. Am 1. Januar 1995 nimmt die WTO in Genf ihre Arbeit auf. Mehr als 100 Staaten unterzeichnen das Abkommen.
Ein neues Welthandelsregime ist entstanden. Waren, Dienstleistungen, Landwirtschaft, geistiges Eigentum, all diese Themen werden von nun an nach den Regeln der WTO organisiert. Streitigkeiten zwischen den Mitgliedsländern soll ein Schiedsgericht schlichten. Insgesamt eine ungeheuer große Aufgabe.
Eine zu große Aufgabe?
Nach der ersten Euphorie zeichnen sich schnell erste Konflikte ab. Die Industrieländer fordern Marktöffnungen und Handelserleichterungen, zum Beispiel für landwirtschaftliche Produkte. Die Entwicklungsländer sperren sich dagegen. Sie befürchten, dass ihre heimischen Bauern darunter leiden. In vielen Punkten können sich die Industrienationen durchsetzen.
Bald wird die Frage laut, wer hat in der WTO eigentlich das Sagen?
Offiziell hat jedes Mitglied der WTO eine Stimme. Entscheidungen werden nach dem Konsensusprinzip gefällt.
Konsensus heißt Abwesenheit von Widerspruch. Also der Vorsitzende fragt, gibt es Widerspruch? Dann hebt keiner die Hand und die Entscheidung ist getroffen.
Konsensus klingt gut, nach Einigkeit und Gleichberechtigung. Dennoch kann der Druck auf Länder mit abweichenden Meinungen mitunter groß sein.
Dann zieht man sich wieder zu Konsultationen zurück und versucht eben einen Kompromiss zu finden. Und in einem solchen Zusammenhang kann eben tatsächlich Druck aufgebaut werden. Ansonsten muss man sagen, dass natürlich eine Organisation wie die WTO die realen Weltwirtschaftsverhältnisse, die eben durch extreme Ungleichgewichte geprägt sind, auch nicht aufheben kann.
Ungleichgewichte, die vor allem dann deutlich werden, wenn es ums Geld geht. Zum Beispiel, wenn Strafzahlungen fällig werden.
Zum Beispiel Tansania sagt, die USA verstößt gegen ein Handelsabkommen. Wir zeigen die USA an.
Brigitte Young, emeritierte Professorin für internationale politische Ökonomie an der Universität Münster.
Wenn auch die WTO gegen die USA rechtlich vorgeht, das ist ja für die USA Mickey Maus. Die bezahlen das, aber wenn die USA gegen Tansania was machen würde, das sind ja ganz andere Dimensionen.
Die Kritik wird immer lauter. Vor allem Entwicklungsorganisationen und Gewerkschaften protestieren gegen weitere Liberalisierungen im Sinne der reichen Staaten.
1999 kommt es zu den erwähnten Massenprotesten in Seattle.
Während die Menschen draußen lautstark protestieren, sind drinnen die Konferenzteilnehmer heillos zerstritten. Ein Knackpunkt ist weiterhin die Landwirtschaft. Die Entwicklungsländer fordern beispielsweise, dass die Industriestaaten ihre Subventionen abbauen.
Subventionen sind nach dem WTO-Regime verboten, weil sie den Wettbewerb verzerren. Allerdings gibt es Ausnahmen, und die sind ganz im Sinne der reichen Industrienationen.
Ein Beispiel. Die EU gibt jedes Jahr viele Milliarden für die Landwirtschaft aus. Die Subventionen gehen auch an Agrarunternehmen, die Geflügel züchten. Produziert wird vor allem für den europäischen Markt. Das, was übrig bleibt, verkaufen die Unternehmen nach Afrika.
Natürlich nicht die Hähnchenschenkel, denn die essen die Europäer ja selbst ganz gern. Eher die Geflügelreste, also das, was nicht ganz so appetitlich auf dem Teller aussieht.
Die Unternehmen exportieren die Hühnchenreste zu Spottpreisen. Das ist für sie immer noch lohnender, als die Reste zu entsorgen.
Mit solchen Billigexporten aus Europa können Bauern in Afrika oft nicht mithalten. Es kommt zu absurden Situationen. Zum Beispiel, dass auf Märkten in Südafrika oder Ghana Geflügel aus Europa günstiger ist als von den einheimischen Bauern.
Europäische Bauern bekommen Subventionen, afrikanische gehen pleite. So hatten sich die Entwicklungsländer das nicht vorgestellt.
Die Fronten in Seattle sind verhärtet. Die Konferenz scheitert. Wie soll es nun weitergehen mit dem Welthandelsregime?
Wir brauchen eine Liberalisierung des Welthandels. Die ist nicht nur im Interesse der Industriestaaten, sondern ist auch im richtig verstandenen Interesse der Entwicklungsländer.
Gerhard Schröder, damaliger Bundeskanzler in Deutschland, will, dass die Gespräche fortgesetzt werden. Das sehen auch andere Länder so. Im Kreis der WTO zu streiten, scheint immer noch besser, als die Verhandlungen ganz zu beenden.
Auch die Entwicklungsländer wollen weiter verhandeln. Von den nächsten Gesprächen erwarten sie allerdings, dass ihre Interessen im Mittelpunkt stehen.
Dann hat man sich in die Wüste zurückgezogen und dann hat man gesagt, okay, wir machen zwar eine neue Runde, aber diesmal wird es wirklich nur um Entwicklungsländer gehen oder Entwicklungsinteressen. Deswegen hat man sie auch nicht irgendwie Round, also Runde genannt, sondern Doha Development Agenda, um also auch bewusst zu sagen, es geht gar nicht um Handelsliberalisierungsrunden, sondern es geht darum, Entwicklungsinteressen zu verfolgen.
Die Doha-Runde beginnt 2001. Ein besonderes Datum.
Das Datum 2001 ist deshalb so wichtig, weil am 11. September 2001 haben wir den Terrorangriff auf die World Trade Center in New York. Die USA war unheimlich verunsichert, so waren die Europäer. Die waren dann im Herbst in Doha und haben diese Entwicklungsländer versucht, sie ins Boot zu holen und sagen, wir müssen etwas gegen diesen Terror machen. Wir versprechen hier eine Doha-Entwicklungsrunde.
Die Landwirtschaft bleibt in den folgenden Jahren Streitthema Nummer eins. Um die Interessen der Entwicklungsländer geht es trotz vollmundiger Versprechen nur am Rande. Kein Land will Zugeständnisse machen.
Auf der wirtschaftlichen Landkarte tut sich in diesen Jahren allerdings einiges. denn die Kräfteverhältnisse ändern sich langsam. Neben die reichen Industriestaaten, EU, USA, Japan, treten die Schwellenländer.
Das sind insbesondere die sogenannten BRICS-Staaten. Also die Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und jetzt noch Südafrika hinzukommt, die ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 10% und mehr haben in den letzten Jahren. Und diese Staaten spielen eine ganz zentrale Rolle im WTO-Geschehen.
Die BRICS-Staaten verteidigen innerhalb der WTO selbstbewusst ihre Interessen und fordern weitere Marktöffnungen. Sie wollen ihre Produkte in die reichen Industrieländer verkaufen, zum Beispiel China.
Wir assoziieren China mit Plastik, billige Sachen. Sehen Sie sich an, was heute China produziert. Die sind in der Konkurrenz mit unseren Zügen, mit unseren hochwertigen Zügen. Die haben fast 2 Stufen übersprungen, indem sie heute nicht mehr billige Sachen anbieten, sondern sie konkurrieren direkt mit uns, mit unseren Industriejobs.
Die Industrienationen, die lange Zeit mantraartig mehr Wettbewerb gefordert haben, sorgen sich nun um ihre eigenen Unternehmen. Vor allem während der Finanzkrise ist diese Angst groß. Eine ganz neue Rollenverteilung im Welthandelsregime.
Ein kleines Zugeständnis an die BRICS-Staaten gibt es, wenn auch eher symbolischer Natur. Der Brasilianer Roberto Azevedo wird 2013 Generaldirektor. Viel zu sagen hat er nicht, denn die Generaldirektoren der WTO nehmen traditionell Einfluss durch die Kraft ihrer Worte.
Was nichts anderes heißt, als dass der Generaldirektor der WTO so gut wie keine echten Machtbefugnisse hat.
Die Verhandlungen innerhalb der WTO sind äußerst komplex. Und es gibt eine Fülle von Konflikten, die die Verhandlungen immer wieder scheitern lassen.
Deshalb stellt sich irgendwann die Frage, kann man innerhalb der WTO überhaupt noch eine Einigung erreichen?
Viele Länder sind inzwischen skeptisch. Deswegen setzen einige Staaten auch auf bilaterale oder regionale Verhandlungen. Die EU zum Beispiel, mit Kanada oder den USA. Das Ziel ist immer dasselbe. Ein Freihandelsabkommen, das den Handel zwischen den beteiligten Staaten erleichtert.
Ende 2013 wagen die WTO-Mitglieder einen neuen Versuch, auch weil der Druck durch die bilateralen Abkommen größer wird. Delegierte aus 159 Staaten treffen sich in Bali. Die Erwartungen sind nicht besonders groß.
In den letzten Jahren haben eigentlich alle immer nur Witze darüber gemacht, ob die WTO denn nun im Wachkoma liegt oder schon tot oder noch in der Intensivstation oder was auch immer.
Und dann kommt es kurz vor Ende der Konferenz zu einer Erfolgsmeldung. Die WTO-Mitglieder haben sich geeinigt. Was für eine Überraschung.
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass man sich lediglich in einem Punkt einig ist, nämlich beim Bürokratieabbau. Alle anderen Punkte, zum Beispiel das Thema Landwirtschaft, werden vertagt. Trotzdem werten viele Beobachter Bali als Erfolg.
Was ganz wichtig war, ist der politische Erfolg, ganz ohne Frage, dass man überhaupt etwas erreicht hat. Auf diesem Niveau sozusagen der Freude befinden wir uns leider heute schon, denn Doha ist 2001 in die Welt gesetzt worden und Doha war vor Bali tot, das wird man sagen können. Es ist dann gelungen, jedenfalls irgendetwas als Erfolg verbuchen zu können. Und das ist ein Erfolg tatsächlich. Es führt dazu, dass man weiter verhandelt, dass man nochmal neue Energie gleichsam geschöpft hat.
Wie geht es weiter mit der Welthandelsorganisation? Ist die Bali-Konferenz der ersehnte Neustart oder nur das letzte Zucken des Patienten WTO?
Wenn man sich die Geschichte der WTO anschaut, wird deutlich, dass sich das Welthandelsregime vor allem in Krisenzeiten neu erfunden hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg starteten die Staaten zunächst mit den GATT-Verträgen, um Zölle abzubauen. Wegen der Krisen in den 70ern und den technologischen Umbrüchen in den 80ern kam es zur Gründung der WTO. Der Battle of Seattle und die Terrorangriffe auf das World Trade Center führten 2001 zur Doha-Runde, um die Entwicklungsländer einzubeziehen.
Und nun, nach der Finanzkrise, kann sich die WTO wieder neu erfinden oder zerfällt das Welthandelsregime in bilaterale Freihandelsabkommen?
Vielleicht sollte man die Frage anders stellen, nämlich ob es überhaupt wünschenswert wäre, dass die WTO den Welthandel organisiert. Wer profitiert von diesem Regime?
Lange Zeit haben die reichen Industrienationen die WTO dominiert. Es existieren heute immer noch extreme wirtschaftliche Ungleichgewichte in der Welt, was nicht unbedingt dafür spricht, dass der Freihandel allen gleichermaßen genützt hat. Manchen Ländern hat er sicher immer wieder durchaus geschadet. Und die wirtschaftlich mächtigen Staaten haben trotz des Konsensprinzips weitreichenden Einfluss in der WTO.
Andererseits trifft sich seit dem Zweiten Weltkrieg fast die ganze Welt zu Verhandlungen. Davon hätten die Gründerväter wohl kaum zu träumen gewagt. Die WTO bringt alle an einen Tisch, sei es nun Tansania oder die USA. Das hebt die Ungleichgewichte in der Welt zwar nicht auf, ist aber immer noch besser, als wenn sich die reichen Staaten allein zu Verhandlungen träfen. Denn da säßen die Entwicklungsländer erst gar nicht mit am Tisch.
Die Welthandelsorganisation WTO, ein unkontrollierbarer Gigant? Von Maike Broska. Es sprachen Hemmer Michel und Axel Vostri. Ton und Technik Ulrike Schwarz und Cordula Wanschura. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.